Trauergeschichten. Der Podcast des Trauerraum Bremen.
Hallo Tanja, schön, dass du da bist.
Hallo Lisa, danke.
Wir haben uns ja vor inzwischen schon fast anderthalb Jahren kennengelernt über den Trauerraum. Magst du einfach mal anfangen und erzählen, was damals passiert ist?
Mein Freund ist damals gestorben, nachdem er ja schon eine ganze Weile einen Hirntumor hatte, der dann so ein Dreivierteljahr, bevor er gestorben ist, quasi eskaliert ist. Da hatte er dann einen epileptischen Anfall, einen ziemlich heftigen oder eine Reihe von epileptischen Anfällen und hatte danach auch Schwierigkeiten zu reden. Also das war dann quasi so ein Punkt, wo irgendwie klar war, da ist jetzt richtig, richtig was im Argen. Genau, und wir haben da noch eine Weile noch versucht, so viel wie möglich irgendwie zu reißen gegen diesen Tumor und hatten einen ganz fantastischen Arzt in der Schweiz, der uns da quasi zum Teil fernbetreut hat. Zum Teil waren wir auch 3 Wochen zur Bestrahlung und vorher zur Operation da und der hat noch so einen Medikamentencocktail quasi aus der Ferne quasi die Verabreichung betreut. Genau, das ist aber alles. Also ich glaube, es hat Olga ein paar Monate gebracht, aber das ist dann halt nicht so angeschlagen, wie wir das gehofft haben. Und dann ist er am 9. September gestorben.
Okay. Und du hast dann auch bei ihm gewohnt, richtig?
Als wir in der Schweiz waren dann,
oder? Nee, ich meine hier.
Hier, genau.
Hier habt ihr dann zusammen gewohnt.
Genau, das war eigentlich eine Vierer-WG, wo wir dann aber zu dritt drin gewohnt haben, weil wir einfach gesagt haben, dass mit dieser krassen Situation, das passt nicht, wenn da jetzt noch irgendwie mehr Leute sind.
Ja. Okay. Ich erinnere mich auch noch an die Abholung, wie das dann vor Ort war. Also
An die vielen Treppenstufen.
An die vielen Treppenstufen auch, genau. Dritter Stock.
Ja.
Genau, und wir waren zu dritt da und ihr wart auch mindestens zu dritt, glaube ich, ne?
Genau, das war mein Bruder und meine Schwägerin sind da gewesen. Das war fantastisch. Also die sind an dem Abend, als Holger gestorben sind die zufällig da gewesen. Das war irgendwie echt Gold wert. Ich glaube, wäre ich da alleine gewesen, weiß ich gar nicht. Also ich habe so auch erstmal eine halbe Stunde geschrien, wirklich vor Schmerz. Und mein Bruder hat mich einfach ganz, ganz lange nur festgehalten. Und meine Schwägerin hat sich um alles gekümmert. Also die hat den Palliativdienst angerufen und Bescheid gesagt und gefragt, was jetzt eigentlich passiert. Also es war richtig so, wir haben danach alle gesagt, das war alles ein bisschen wie, wir fühlten uns plötzlich wie kleine Kinder und wir müssen jetzt irgendwie Erwachsene anrufen, die kommen und uns helfen. Und da ist zum Glück dann meine Lieblingsfrau vom Palliativdienst hatte auch Dienst und ist gekommen. Und genau, das war irgendwie gut.
Ja, diese Hilflosigkeit ist ja auch krass in der Situation.
Ja.
Und hast du das kommen sehen an dem Tag?
Komplett nicht. Also es war in einer Situation, wo ich jetzt gedacht, also Holger hatte schon länger nicht mehr wirklich gegessen. Zum Schluss gab es immer nur noch Waffeln. Und an dem Tag, als er gestorben ist, hat er nachmittags ein paar Kekse gegessen. Er mochte irgendwie nicht trinken. Und es war jetzt so eine Situation, wo ich gedacht habe, ich bereite mich da jetzt langsam drauf vor, dass ich jetzt wirklich dauerhaft da bin, dass Leute kommen, Essen bringen und dass ich quasi das Zepter so aus der Hand gebe, dass ich einfach bei ihm sein kann und mich um sonst nichts mehr kümmere, dass jetzt Leute sich um uns kümmern. Und ich habe das an dem Tag nicht kommen sehen. An dem Tag ist seine Mutter zu Besuch gewesen. Die ist aus Hannover gekommen und ist selber genmäßig sehr eingeschränkt und brauchte da auch dann, also die ist erst das zweite Mal da gewesen in der Zeit. Und die brauchte dann richtig so einen Transport, die so Patiententransporte machen, musste da die Treppe hochgetragen werden und sowas, um Holger zu sehen. Und an dem Tag war Holger dann also das war ein schöner Tag und sie saß einfach ganz viel bei ihm am Bett und sie haben sich beide angeguckt und Händchen gehalten und das war irgendwie ganz, ganz schön auch zu sehen. Und als sie gegangen ist, war Holger irgendwie aufgebracht. Da konnte er halt schon gar nicht mehr reden, also da wusste ich gar nicht, was los ist. Und da die Frau vom Palliativdienst, die hatte ich angerufen und die hat gesagt, gib ihm nochmal irgendwie so eine Beruhigungstablette oder Nasenspray hatten wir, glaube ich. Und mach die Vorhänge zu, mach die Tür zu und lass ihn einfach mal in Ruhe. Der braucht Zeit zum Runterkommen, das war ein aufregender Tag. Mhm. Und das habe ich gemacht und bin dann irgendwie nach 1,5 Stunden auch nochmal gucken gegangen. Also da waren mein Bruder und meine Schwägerin, wir waren dann in der Küche, haben lecker was gekocht, haben Wein getrunken und es war echt auch ein schöner Abend. Und ich stelle mir immer vor, dass Holger das auch gehört hat, dass es mir irgendwie gut geht und dass ich da bin. Und dann, als ich einmal zwischendurch reingucken war, war er noch weiter so aufgebracht. Darum dachte ich dann, halt mehr Ruhe, Tür wieder zugemacht. Mhm. Und als ich dann abends um 10, da wollten mein Bruder und seine Schwägerin gerade gehen, bin ich nochmal reingegangen und habe so im ersten Moment gedacht, ach, wie schön, hat sich ein bisschen beruhigt. Und habe dann aber gedacht, das ist ein bisschen zu ruhig. Also es war richtig so, dass das eine andere Sorte Stille war, als wenn jemand einfach irgendwie schläft und hab dann das Licht angemacht und hab halt dann gesehen, dass er nicht mehr lebt. Ich wäre im Nachhinein, wäre ich gern direkt noch gleich zu ihm gegangen, weil mein Bruder meinte danach, der muss unmittelbar, also er war noch komplett warm, also er muss unmittelbar vorher gestorben sein. Und ich stell mir so ein bisschen vor, vielleicht, wenn ich direkt hingegangen wäre, vielleicht ja, hätte ich noch so ein Funken Leben quasi mitgekriegt, aber ich bin quasi sofort aus dem Raum und bin wieder in die Küche gegangen und mein Bruder und meine Schwägerin waren gleich ganz aufgebracht und gefragt, was los ist, und ich konnte da schon gar nicht mehr antworten und ist mein Bruder gleich reingegangen und hat das dann auch gesehen. Er meinte, das fand ich irgendwie auch ganz, ganz berührend. Er meinte danach, dass dieser Moment, wo er mich aus dem Zimmer kommen sieht, das gesehen hat, dass das richtig so ein Moment war, der noch die ganze Nacht so wieder sich bei ihm im Kopf immer wieder wiederholt hat. Und war irgendwie also auch für ihn, er kannte jetzt Holger gar nicht weiter, aber einfach ein Moment, wo er auch gesagt hat, es hat manchmal so das Gefühl, dass es so der Moment, der ihn eigentlich erwachsen gemacht hat. Oh. Was natürlich ein bisschen nicht passt. So, wir mussten danach erstmal Erwachsene anrufen, die sich irgendwie kümmern. Genau. Genau, und ich lag dann erstmal auf dem Flur, hab geschrien, er hat mich festgehalten und als ich mich beruhigt hat, hat er gefragt, ob wir da jetzt mal zusammen reingehen wollen und hab ich mich quasi auf allen Vieren, habe ich mich so rangerobbt. Hab dann mal Holgers Hand ein bisschen angefasst und mir das angeguckt und dann mich da auch irgendwann noch dazugelegt. Und das war irgendwie auch, ja, ist immer komisch, schön zu sagen, aber irgendwie war es schön. Genau, und dann ist die Birgit vom Palliativdienst gekommen und die hat da irgendwie noch, die hat, das war wirklich, okay, jetzt sind die Erwachsenen da. Das ist jetzt, und das war auch, die hat jetzt irgendwie gar nicht groß was gemacht oder so, aber die war da und die hat dann zum Beispiel gesagt, die hat gesagt, was so Menschen manchmal gerne machen in so einer Situation ist, dass sie das Fenster aufmachen, weil sie sich vorstellen, dass die Seele dann rausfliegt. Und da habe ich drüber nachgedacht und habe dann gesagt, ach, das fänd Holger einen großen Quatsch, aber ein schönes Ritual. Und dann hat mein Bruder das Fenster aufgemacht und das war so absurd, weil es eigentlich geht das Fenster zu einem super ruhigen Innenhof, wo man nie irgendwas hört. Aber in dem Moment, als er das Fenster aufgemacht hat, ist irgendwie ein Auto mit so richtig, richtig laut Techno vorbeigefahren. Und das war so witzig, dass wir einfach alle so lachen mussten.
Die Ruhe, die die Frau vom Palliativdienst da reingebracht hat, war direkt wieder zerstört.
Fand ich gar nicht. Also es war mehr so ein, also ja, hat die Ruhe irgendwie zerstört, aber irgendwie...
Hat es wahrscheinlich auch ein bisschen gelöst, ne?
Hat es was gelöst, ja. Finde ich immer ganz witzig, weil es gibt ja dann wirklich Leute, die sagen, sie haben wochenlang nicht gelacht und eigentlich habe ich quasi nach einer Dreiviertelstunde war es schon wieder einfach so lustig. Mhm. Und das ist schon irgendwie auch, ja.
Das zeigt aber auch, dass das total nah beieinander liegt,
ja.
Lachen und Weinen. Also
ja.
Das ist ja wirklich so. Also,
ja. Ich erinnere mich noch, dass ich ganz viel, dass ich von meinem Bruder und auch von meiner Schwägerin ganz viel die Bestätigung brauchte. Ich habe immer gefragt, ist gut so, oder? Und weil ich erst so dachte, ich wäre ja gern dabei gewesen. Und mein Bruder hat immer gesagt, nee, das war jetzt gut so, das war in Ordnung. Du warst ja in der Nähe, mhm. Er hat dich gehört, er hat gemerkt, dass es dir gut geht, ist gut so. Nee, Tanja, ist gut so. Hat er quasi. Ich habe dann immer gefragt, war gut so? Und er hat immer wieder gesagt, war richtig gut so. Das ist eigentlich auch, ja.
Schön, solche Menschen um sich zu haben in
auf
so einer Situation.
Fall. Auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, was, muss man sich ja auch nicht ausmalen, wie es gewesen wäre, wenn, weil war ja so.
Als wir dann dazugekommen sind, als ihr uns angerufen hattet, das war der nächste Tag,
am
ne?
nächsten Morgen, dann, ja. Genau. Also ich hatte dann meinen Bruder gebeten, irgendwas rauszusuchen. Oder ich glaube, die Birgit hatte dann auch gesagt, dass man jetzt ein Beerdigungsinstitut braucht. Und ich hatte erst mal gedacht, scheiß drauf, kann ja irgendwie jeder. Beerdigung, sowas. Und mein Bruder hat dann ein bisschen recherchiert und war hier auf euch gestoßen und wir hatten beide so das Gefühl, das sieht jetzt irgendwie so aus, als ob das für uns besser passt, weil ihr auch irgendwie auf den Bildern ein bisschen jünger ausschautet und das alles ein bisschen jetzt nicht so ganz steif irgendwie wirkte, wie in anderen Beerdigungsinstituten. Genau, und er hat dann angerufen und dann seid ihr am nächsten Morgen gekommen. Und das war eigentlich auch wieder eigentlich der gleiche Effekt, glaube ich, dass wir drei, also mein Bruder und seine Schwiegerin, haben dann bei mir übernachtet. Ich sag übernachtet, nicht geschlafen, weil geschlafen haben wir in der Nacht nicht. Im To-Do-Listen geschrieben. Super, super hilfreich.
Kannst du die mal zur Verfügung stellen vielleicht?
Habe ich auf jeden Fall noch. Guck ich mal, ob das allgemein nützlich sein könnte. genau, im Prinzip war es so ein bisschen das Gleiche, dass wir uns, euch drei, zu dritt wart ihr, glaube ich, groß angeguckt haben und geguckt haben, was die Erwachsenen denn jetzt irgendwie tun.
Nicht, dass ich erwachsener wäre und mich erwachsener fühlen würde, als du mich fühlst.
Aber es ist zumindest dein Job. Genau. Irgendwie den Anschein.
Genau. Und es war auch wirklich, also du hast eben gesagt, es war nicht, also, oder wir wirkten nicht so steif und so kam mir die Situation auch vor. Also es war so, es war wie so ein Zusammentreffen, wirklich, in der WG.
Stimmt.
Und wir saßen ja auch erstmal einen Moment am Tisch.
Stimmt, ja.
Und haben dann Schritt für Schritt irgendwie entschieden, wie wir das machen.
Genau, und das hatte ich im Nachhinein auch noch gedacht, oder hatten wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen, dass jetzt, ihr seid erstmal zu Holger reingegangen, habt quasi ja, euch da kurz einen Moment, glaube ich, auch genommen, diese Situation irgendwie zu erfassen, quasi Holger zu begrüßen auf eure Art. Aber es hat jetzt gar keiner irgendwie gesagt, mein Beileid oder irgendwelche, irgendwie so, sondern es war irgendwie ja, dass ihr lernt da jetzt Holger kurz kennen und dann setzen wir uns zusammen in die Küche und ja, schauen irgendwie, wie es weitergeht. Ein bisschen war es dann, dass ich gedacht habe, ihr sagt jetzt das und das und das und das.
So leicht haben wir es dir nicht gemacht, ne?
So leicht habt ihr es mir nicht gemacht. Und das fand ich zu Anfang in der Situation tatsächlich ein bisschen blöd, weil ich war ja jetzt, wir saßen die Nacht da, hatten To-Do-Listen und ihr müsst doch jetzt sagen, wie, was die nächsten To-Dos sind. Aber im Nachhinein ist es halt gerade, dass ihr nicht gesagt habt, das ist jetzt der Fahrplan, sondern mir da die Zeit gegeben habt, die Kraft zu finden, einen eigenen Zeitplan oder einen eigenen Fahrplan zu entwickeln. Das war einfach total wertvoll. Genau, und dann durftet ihr Holger die 3 Etagen runtertragen. Mein Bruder hat noch geholfen.
Mhm. Genau, und dann haben wir ihn unten im Eingangsbereich, glaube ich, in den Sarg gelegt.
Ja.
Ne? Ich erinnere mich auch noch, dass wir dann nochmal rausgegangen sind, weil ihr, glaube ich, alle nochmal das ein oder andere Tränchen vergossen habt in der Situation. Ja.
Ja, wobei das dann auch kein... Ja, das war so ein bisschen, da kam dann auch gerade noch ein Nachbar, der raus wollte und so. Und das war jetzt auch keine ruhige Verabschiedung dann, aber das war irgendwie okay, weil ich habe ihn ja oben im Bett gesehen und also es brauchte es dann nicht mehr. Es war ja war irgendwie nicht so der kein ruhiger Moment mehr.
Ne? Weißt du noch, wie du, also hast du seine Mutter angerufen?
Ich habe sie per WhatsApp angeschrieben und habe gefragt, kann ich dich heute Nachmittag erreichen? Und bin dann aber hingefahren. Also die wohnt in Hannover. Und das war tatsächlich was Holger vorher schon mal gesagt hat. Fahr da bitte hin, sag das nicht am Telefon. Und das, also hätte ich jetzt ohnehin auch so gemacht, genau.
Und wenn du sagst, ihr hattet das vorher quasi besprochen, gab es noch andere Sachen, über die ihr euch unterhalten habt?
Ganz, ganz wenig. Also wir hatten vor der vorletzten Hirn-OP, hatten wir uns den Abend hingesetzt und da besprochen, was quasi ansteht. Und da ging es vor allem um seine Menschen, also dass er gesagt hat, fahr auf jeden Fall zu meiner Mutter hin, rede mit ihr und auch schon immer die Bitte, so sich um sie weiter zu kümmern, wenn er stirbt. Dann hatte ich mir aufgeschrieben, wem ich Bescheid sage. Also klar, jetzt von den Leuten, die hier in Bremen irgendwie sind, wusste ich das natürlich, aber es gab jetzt noch Leute, die er irgendwie aus anderen Städten kannte, die ich jetzt gar nicht gut kannte und wo er mir da auch die Kontaktdaten dann noch gegeben hat, damit ich Bescheid sagen kann. Und dann haben wir über seine Sachen gesprochen, was damit passieren soll. Und da hatte er sich ursprünglich gewünscht, dass ich seine Bibliothek und alle schriftlichen Unterlagen aufbewahre. Und da hatte ich aber da schon im Gespräch gesagt, das sehe ich nicht. Also klar kann man da einen Lagerraum für anmieten. Den habe ich jetzt auch, aber für ausgewählte Dinge. Also hätte man da jetzt wirklich die Bibliothek und alle Unterlagen, und dann würde es ja auch nur da liegen. Also das war für ihn schon auch klar, dass das jetzt die Bibliothek in der Gesamtheit nichts ist, was irgendwie bleiben kann. Also das war ursprünglich sein Wunsch, aber das hat er dann schon in unserem Gespräch auch gesagt, dass das dann okay ist, wenn ich das auflöse.
Und Holger wurde ja dann eingeäschert. Habt ihr darüber gesprochen?
Über sowas haben wir gar nicht. Also irgendwie wie Trauerfeier und wo er irgendwie beerdigt wird und sowas. Da haben wir nicht drüber gesprochen. Und das war auch sowas, wo ich zu Anfang dachte, Mist, hätte man mal. Weil dann hätte ich ja den Fahrplan, den ihr mir nicht geben wolltet, hätte ich dann ja gehabt. Aber ich fand dann auch daran, dass wir nicht drüber gesprochen haben und dass ihm, für ihn das gar kein Thema war, weil dadurch war ja einfach klar, das ist ihm einfach egal. Das können wir so machen, wie das für uns passt.
Ja, okay.
Das fand ich auch ein schön, also war dann halt der Freifahrtschein für, wie es für mich geht oder für die engsten Angehörigen geht.
Und war das für euch dann relativ schnell klar, was passieren soll?
Nein, es war ein Prozess.
Okay.
Also das war tatsächlich, als ich da zu seiner Mutter gefahren bin, das war schon auch, also um das vielleicht auch noch zu Ende zu erzählen, ich bin halt, die war dann natürlich irritiert, dass ich vor der Tür stand, also hat mich dann über die Gegensprechanlage schon gesehen. Und das war irgendwie auch ein sehr, sehr heftiger Moment, weil ich da dann halt zu ihr hochgegangen bin und sie am Ende des Flurs stehen sehen habe, in ihrer Wohnungstür. Und richtig gesehen habe, wie sie sich total freut, dass ich komme. Und das ist auch wirklich so richtig so eine kindliche Freude irgendwie. Also sie kann sich auch total schön freuen, das ist immer schön anzusehen. Und das ist wirklich so, ah, Tanja kommt zu Besuch. Und das so während ich diesen langen Flur immer näher kam, also ihr näher kam, dass man wirklich so quasi, dass man so dieses langsame, okay, was hat das zu bedeuten, dass sie jetzt hier ist? Wir haben uns ja gestern erst gesehen. Ist Holger alleine? Sie wird Holger nicht alleine gelassen, dass du es wirklich gesehen hast, wie das so langsam. Und so in dem Moment, wo ich bei ihr war, ist sie richtig, also es war so richtig so der Moment, wo sie in sich zusammengefallen wäre, wenn ich sie nicht festgehalten hatte. Das ist wirklich, ja, unfassbarer Moment.
Du musst jetzt gar nichts mehr sagen. Nee. Wir haben es dann gesehen.
Ja.
Okay.
Genau, und das war dann auch das erste Gespräch eigentlich über wie geht's jetzt weiter. Und also Margret ist halt 80 und war schon auf Beerdigung und ich habe sie gefragt, wie läuft das denn jetzt ab? Und sie war sehr klar mit, es gibt dann den Sarg und dann ist man in der Kapelle und da ist dann die Abschiedsfeier und kann man noch gucken, vielleicht muss er nicht ein Pastor und so. Und dann ist dann später die Einäscherung und die Urnenbeisetzung kann man dann ja im ganz kleinen Kreis machen. Und das war so alles so sehr, da habe ich quasi meinen Fahrplan gekriegt und war dann eigentlich auch ganz zufrieden.
Hast dich aber nicht dran gehalten.
Genau. Aber ich war ja so, für den Tag habe ich dann so, war dann erstmal, ich habe dann irgendwie alle möglichen anderen Freunde von Holger auch erstmal angerufen. Und dann ist ich glaube am nächsten Tag ist ein Freund von uns, also ich bin dann erstmal zu meinen Eltern gezogen und da ist ein Freund von uns mich besuchen gekommen und der hat gesagt, Mensch Tanja, ist doch Quatsch da mit diesem, darf ich das sagen? Mit diesem Biomüll willst du doch nicht da irgendwie den da irgendwo rumstehen haben. Lass doch in die Kneipe gehen, erzählen uns nochmal Geschichten. Und dann macht man dieses ganze irgendwie Sarg und Einäscherung und so. Das läuft dann halt irgendwie ganz getrennt von uns ab. Wir sitzen einfach zusammen und erzählen uns ein bisschen Geschichten. Und da dachte ich dann auch, ja, stimmt, irgendwie, das ist ja nicht mehr Holger. Das muss ja gar nicht irgendwie dabei sein. So machen wir es. Also mit Kneipe hatte ich dann schon gedacht, na, da fehlt irgendwie so ein bisschen was Feierliches fehlt dann schon. Oder ich glaube, er hatte Garten vorgeschlagen. Die haben so ein Schrebergärtchen oder so. Das hatte ich so das Gefühl, es ist irgendwie zu unfeierlich, weil Holger auch sowas irgendwie mal ganz gerne mochte, irgendwie das so irgendwie, dass man Weihnachten nicht einfach irgendwie in Jogginghose rumsitzt, sondern irgendwie sich einen Tick schicker anzieht und Kerzen anzündet und irgendwie Servietten hat und keine Ahnung, dass es so ein bisschen irgendwie so ein, ja, eine feierlichere Atmosphäre hat. Und das hatte ich mir dafür dann auch gewünscht. Und da dachte ich dann das nächste Mal, aber im Prinzip so, okay, Fahrplan, irgendwie Beerdigung und Einäscherung das macht Lisa vom Beerdigungsinstitut und wir machen was ganz getrennt davon. Und dann habe ich aber mit noch einem Freund gesprochen, also einem Freund von Holger vor allem, und der hat gesagt, Mensch, Tanja, das ist doch Quatsch, das ist nicht einfach Biomüll, das ist Holgers Biomüll, den kannst du nicht einfach rauslassen. Und das war irgendwie, da war es für mich dann irgendwie auch wieder klar, ja, das, also es ist wirklich so, ich habe mich da voll immer an die Leute gehängt, mit denen ich gerade gesprochen habe, aber ich fand diesen, gerade die Gegensätzlichkeit der Positionen da irgendwie sehr, sehr, sehr hilfreich. Und ich glaube, dann war erst das Gespräch hier mit dir und mit Holgers bester Freundin Anke und mein Bruder war noch dabei. Das kann ich jetzt gerade gar nicht mehr richtig sagen, ob wir da, ich glaube, da haben wir erstmal Optionen gewälzt. Wir haben uns hier den Raum angeschaut, ob das für eine Abschiedsfeier für uns passt. Du hattest auf jeden Fall immer ganz viele Ideen zu. Also es war dann schon relativ klar, dass das nicht so das wird, wie Holgers Mutter das erwartet. Und du hattest viele Ideen, wie man das trotzdem so machen kann, dass das für Holgers Mutter gut passt, dass sie sich da als ein Teil von fühlt und wo sie auch selber irgendwie was mitgestalten kann. Genau, aber was da dann, ob das dann in dem Gespräch schon richtig alles klar war, erinnert mich so richtig.
Wahrscheinlich. Das muss ja sowieso immer erstmal sacken.
Ja. Ich glaube, wir hatten dann schon entschieden, dass dann, dass ich mit seiner Mutter zur Einäscherung mit dazukomme. Das fand sie erstmal ganz, ganz merkwürdig. Da hat sie mehrmals gesagt, Tanja, da musst du dich verhört haben. Das habe ich noch nie gehört, das gibt's nicht. Und dass wir die Abschiedsfeier hier machen wollten, war dann, glaube ich, auch schon, hatten wir, glaube ich, auch schon entschieden. Und klar, dass die Urnenweise, ich glaube, der so grob, so dieser dreischrittige Abschied, das stand dann, glaube ich, schon so halbwegs.
Und wie war das dann, als ihr im Krematorium wart? Also du hattest dich ja offensichtlich nicht verhört.
Wie war das? Ich hatte vorher eigentlich dann gar keine Lust drauf, aber als ich da war, habe ich doch gemerkt, dass es gut und richtig und wichtig, dass ich hier bin. Da war ein richtig schöner Abschiedsraum, wo vorne der Sarg stand, mit Blumen dekoriert. Und ich glaube, also Heiner war dabei, er hat uns dann noch so Holzengel gegeben, auf die wir quasi noch eine Abschiedsbotschaft schreiben konnten. Und wir saßen im Prinzip da und haben glaube ich, uns ein paar Geschichten erzählt. Ich konnte gar nicht sagen, wie lange wir da jetzt irgendwie saßen. Und ja, das war gut, da diesen Sarg nochmal zu sehen. Und ich glaube, das war für seine Mutter auch gut. Genau.
Sie hat ihn ja tatsächlich auch nicht tot gesehen, richtig?
Genau, das wollte sie nicht. Das war, sie hat gesagt, sie hat ihn ja am Vortag noch so lebendig gesehen. Und das ist das, wie sie sich gewünscht hat, wie er im Gedächtnis bleiben soll. Kann ich verstehen. Ja. ich fand das gut, ihn noch. Also ich hätte ihn jetzt, so eine Aufbahrung hätte es für mich jetzt einfach nicht gebraucht, weil ich habe ihn ja gesehen, aber ich habe das auch seiner besten Freundin angeboten, falls sie das irgendwie will, könnte man das machen. Und die hat aber auch, fand das jetzt auch, also sie meinte auch, der hätte das nichts geholfen oder nichts, das nicht realer gemacht. Genau, und dann hat Margret wollte nicht dabei sein, wie der Sarg dann ins Feuer fährt, und ich bin dann mit Heiner zusammen da geblieben und habe mir das mit angeschaut. Ja, und das war auf jeden Fall so ein Gefühl von etwas ist jetzt wirklich endgültig. Das war schon echt erschlagend. Und schön. Und erschlagend.
Weil Feuer halt auch einfach den Körper verändert, ne?
Ja.
Also bis zu dem Zeitpunkt kann man sich irgendwie noch Wunsch denken, dass der Mensch vielleicht doch noch lebt. Aber wenn man sieht, dass der in dem Sarg liegt und dass dieser Sarg jetzt in den Ofen fährt, dann ist der Körper danach nicht mehr so, wie er vorher war.
Ja. Ja, und ja auch tatsächlich dieses, also klar war Holger vorher schon dann nicht mehr da, aber man hat ja auch diesen, also auch dieser Körper bedeutet ja was, also das ist ja irgendwie auch quasi ein Gegenstand, den ich 12 Jahre um mich hatte. Und den ich genauso geliebt habe wie den Gesamtmenschen.
Hattest du danach, also wir haben ja dann, hast du eben schon erzählt, danach hier eine Trauerfeier im Trauerraum gemacht. Hattest du da einen Bezug zu der Asche?
Bei der Trauerfeier nicht, nee. Da war es tatsächlich mehr, wie da steht halt dieses Accessoire im Raum. Schon eher als ich hatte dann die Asche hier abgeholt, als ich zur Beisetzung gefahren bin. Ich habe die Asche mit im Zug nach Hannover genommen. Und da dem Friedhofsmitarbeiter gegeben. Und da war es schon so, dass ich da dachte, ich will die gerne wieder mit zurücknehmen. Das ist irgendwie, fühlt sich gerade verkehrt an, Holger jetzt hier zu lassen. Also da war dann erst so, dass ich dachte, okay, das ist jetzt Holger in der Form, wie er jetzt da ist. Und also so bei diesem finalen Abschied von der Asche habe ich dann erst gemerkt, okay, das ist immer noch Biomüll, aber ja.
Der gehört zu dir.
Ja.
Und wie ist das jetzt über ein Jahr später, dass er halt in Hannover auf dem Friedhof liegt? Ist das ein Thema für dich?
Gar nicht. Das ist, Holgers Mutter geht regelmäßig dahin, also das ist ein wichtiger Ort für sie und das ist einfach gut und richtig jetzt so. Das ist nicht mein Ort und ich mag da auch gar nicht so gerne sein, und von daher passt das jetzt auf jeden Fall.
Hast du das Gefühl, du kannst, also du hast irgendwie sehr viel gelernt in dieser ganzen Zeit. Also kannst du das so richtig benennen oder ist das so ein Gefühl so, oh, ich habe mich verändert mit Holgers Krankheit und mit jetzt der Zeit danach?
Ja. Du hast es irgendwann mal ganz schön gesagt, dass man irgendwie diese neue Superkraft hat, dass einem alles so scheißegal ist. Ähm, Und das ist auf jeden Fall verschiebt so ein bisschen die Wichtigkeiten. Und es ist irgendwie alles ein bisschen klarer. Also ich würde auch sagen, jetzt mein Leben, wie es jetzt so ist, habe ich mir jetzt so gestaltet, wie es bestmöglich gerade geht. Also und das hätte ich vor Holgers Tod so nicht gesagt. Also da habe ich immer auf jeden Fall viel zu viel gearbeitet, habe alles viel zu wichtig genommen und viel zu wenig Zeit für schöne und wichtige Sachen gehabt. Und die nehme ich mir jetzt. Und ich hoffe, das bleibt so. Mhm.
Das ist ein hoher Preis, den man für diese Erkenntnis irgendwie zahlt. Ja,
auf jeden Fall.
Und hast du in diesem ganzen Fahrplan-Denken, hast du da für dich selber auch
schon? Über die Trauerfeier haben wir noch gar nicht gesprochen.
Du kannst auch gerne noch was von der Trauerfeier erzählen, wenn du möchtest. Gibt's da noch was du loswerden willst?
Also das lief dann so ab, dass wir hier in eurem großen Raum waren und im Prinzip ich drei Fotoshows vorbereitet habe, wo Musik, also drei Lieblingslieder von Holger liefen. Und ich habe noch ein bisschen was vorbereitet, was ich so über Holgers Lebensweg quasi erzählt habe. Und danach haben wir das geöffnet, dass dann einfach Freunde Anekdoten erzählt haben. Also das war dann quasi das, wie ursprünglich der Freund das vorgeschlagen hat mit "Lass uns doch zusammensetzen und Geschichten erzählen". Genau, das war schön.
Und Holgers Mama hat ja auch ihren Teil beigetragen, ja, mit diesem Plakat, was sie da hatte, mit den ganzen Fotos von ihm.
Genau, das war auch ganz süß. Du wolltest eigentlich was anderes fragen gerade, sorry.
Das ist aber auch schön. Also ich erinnere mich auch gerne an die Feier zurück, weil es auch, weil wir hatten jetzt nicht so typische Stuhlreihen oder so, sondern du hast gesagt, dir ist das wichtig, dass wir hatten jetzt keine Kneipenatmosphäre, aber wir haben das schon versucht, so ein bisschen in die Richtung zu bringen. Ja. Also wir saßen so ein bisschen im Halbkreis und so, dass halt alle eben gut auch die Fotos und eben auch die Urne sehen konnten. Das war schon eine besondere Stimmung.
Da waren wir auch echt eine Weile mit beschäftigt am Vorabend, die Stühle irgendwie so lässig nicht steif hinzustellen, aber so, dass es nicht so aussieht, als wäre es so gewollt. Genau, ich saß dann da ja auch während der Trauerfeier auf der Fensterbank. Das war irgendwie gleich so der Ort, wo ich gedacht habe, so, das ist mein Platz.
Das heißt, wir hatten auch nicht alles zugezogen. Nee, genau. Also die Leute konnten zum Teil von draußen ja auch reingucken. Ja. Das ist spannend, dass du direkt so den Impuls hattest, nee, ich sitze hier auf der Fensterbank, auch wenn das heißt, dass die Vorhänge nicht zu sind, weil den meisten Leuten das wichtig ist, dass man gut abgeschirmt ist.
Ich fand das eigentlich auch gerade schön. Wir hatten auch es gab dann noch lauter Corona-Querelen und es war noch unklar, ob wir es deswegen nicht absagen müssen. Darum hatten wir auch die Fenster auf zur Belüftung. Und auch das, da war dann irgendwie, glaube ich, ein Werder-Spiel, wo halb Bremen hingepilgert ist. Und das war dann aber auch irgendwie ganz witzig, weil dann halt zwischendurch mal da irgendwie gegrölt wurde. Und es war halt gerade nicht so abgeschlossen, sondern irgendwie so mittendrin irgendwie. Das war irgendwie passend.
Was ich eben fragen wollte, war, ob du jetzt mit dieser ganzen Bestattung von Holger dir auch Gedanken zu deiner eigenen Bestattung gemacht hast. Ist das so ganz automatisch passiert?
Das ist nicht so ganz automatisch passiert. Es ist mehr so, dass ich tatsächlich selber, also Holger hat ein ziemliches Chaos hinterlassen. Ein Wust an Unterlagen und unheimlich viel Zeug und also war ja auch klar, er konnte nichts mehr aufräumen, als die Diagnose dann feststand. Und ich habe ein Dokument geschrieben, was ich meinem Bruder gegeben habe, mit wo quasi alle wichtigen Informationen stehen. Ich weiß gerade gar nicht mehr, was ich drauf geschrieben habe, aber irgendwie so, wo ich mein Konto habe und was ich da noch irgendwie für eine Versicherung habe und wem Bescheid gesagt werden soll, falls mir was passiert. Und ich habe auch eine Vorsorgevollmacht und eine Patientenverfügung geschrieben, weil das sind ja alles Sachen, wo bisher halt umgekehrt halt Holger gewusst hätte oder sich drum gekümmert hätte und vielleicht gewusst hätte, was ich will und da meine Sachen vielleicht ein bisschen auf dem Schirm gehabt hätte. Und in dieses Dokument habe ich mit reingeschrieben, aber also Gedanken gemacht insofern, als ich gesagt habe, mir ist alles egal, macht, was ihr braucht. Also eigentlich genau das, wie es für Holger jetzt auch war. Also ich hätte jetzt erstmal gedacht, anonym irgendwo hin und so weiter. Aber wenn jemand einen Ort braucht, wo irgendwie mein Name steht, dann soll er das auf jeden Fall machen. Das ist mir egal, ich bin dann ja tot.
Das ist schön, weil du jetzt deinem Umfeld auch den Freifahrtschein gegeben hast.
Ja. Mhm. Die wünschen sich dann wahrscheinlich eigentlich auch einen Fahrplan, aber Pech.
Mag sein. Ja, danke dir für deine Offenheit. Hast du noch was du loswerden möchtest oder ist erstmal alles gesagt?
Ich denke, es ist alles gesagt.
Danke dir.
Danke dir.
Das war Trauergeschichten. Der Podcast des Trauerraum Bremen. Weitere Informationen über unsere Arbeit gibt es auf Facebook und Instagram sowie unter www.trauerraum-bremen.de.